Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute wollen wir über Hass sprechen. Also wir wollen natürlich nicht, wir würden eigentlich am liebsten den ganzen Tag über Liebe sprechen, ne? Aber wir müssen leider über Hass sprechen, weil das Netz ist voll damit. Willkommen, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam. Wir haben immer ein anderes Thema. Immer am Ende gibt es eine kleine Übung von Dr. Mai Höeng. Hallo erstmal.
Hallo.
Sie ist Verhaltenstherapeutin und Psychologin und Autorin. Ich bin Moderatorin. Diane ist mein Name, Keynote-Speakerin und Gründerin, Autorin, Moderatorin. Und wir lieben unser Thema, nämlich Achtsamkeit. Aber da steckt so viel mehr drin, als jetzt nur einfach meditieren. Also meditieren ist schön, wir lieben es, aber da steckt noch so viel drin. Und das merken wir jeden Tag eigentlich seit 4 Jahren, denn so lange gibt es uns schon. Ich habe eben gesagt, wir sprechen über Hass. Und zwar muss ich kurz mit dir, Mai Höeng, natürlich und mit euch teilen, wie ich auf die Idee gekommen bin. Weil manchmal haben wir ja Ideen von euch, manchmal haben wir aber logischerweise auch eigene Ideen, welche Themen wir hier behandeln möchten. Und ich bin auf Instagram, ja. Und ich sehe, dass immer mehr Influencerinnen, also immer mehr Frauen, aber auch Männer durchaus, immer wieder teilen, wie sie gehatet werden. Und das ist natürlich gesellschaftlich relevant, um zu zeigen, hier, guck mal, das ist Frauenhass, das zeige ich jetzt mal der Welt. Aber habe ich mir überlegt, aus achtsamen Gesichtspunkten habe ich mich gefragt, ne, und habe gesagt, hey Mai Höeng, wollen wir da nicht eine Folge zu machen, ob das so hilfreich ist? Weil wenn man ja das Prinzip der Neuroplastizität hernimmt, also wir formen unser Gehirn mit dem, was wir jeden Tag tun. Und wenn wir dann uns immer wieder mit den Hasskommentaren beschäftigen, ist das dann nicht kontraproduktiv, habe ich mich gefragt.
Das ist eine wichtige Frage. Wir werden auch sehen, dass das sehr viele betrifft, diese Frage, ja.
Aber weißt du, was ich meine? Weil die machen dann immer noch ein Reaktionsvideo auf diesen Hasskommentar und wieder auf diesen Hasskommentar. Und dann kommt man da ja nie mehr raus aus dieser Spirale des Hasses, wenn man sich immer weiterhin auf dem sozialen Netzwerk damit beschäftigt, dass man gehasst wird von irgendwelchen Leuten auf dem sozialen Netzwerk. Also das ist dann eine Spirale. Da haben dann Mark Zuckerberg und wie sie alle heißen ganz viel davon, weil die verdienen ihr Geld damit, dass wir ganz viel Zeit damit verbringen, dort uns aufzuhalten. Und wenn wir immer nur uns mit den Inhalten auseinandersetzen, die meistens Hass sind, auf diesen Plattformen, dann haben wir auch gar keine Kapazitäten mehr, dachte ich so, um irgendwas anderes in dieser Welt zu machen, nämlich vielleicht die Welt besser zu machen, irgendwas Schönes zu machen, irgendwas zu ändern und so. Aber fangen wir wie immer an mit der Definition, naja, Hasskommentare sind halt Kommentare im Netz, ne, von Leuten, die hasserfüllt sind, oder?
Ja, man spricht manchmal auch von Hate Speech, das haben wir einfach aus dem Englischen so übernommen und es gibt keine einheitliche wissenschaftliche Definition dazu, aber was man sich angucken kann, das hat halt unterschiedliche Ausprägungen. Das können Beleidigungen sein, Drohungen, üble Nachrede, Verleugnung, aber auch sexuelle Belästigung natürlich im Internet, ja, also wenn da Fotos geteilt werden. Und es richtet sich halt immer in irgendeiner Form an Einzelpersonen, Gruppen mit diskriminierenden Äußerungen, sei es bezogen auf Merkmale wie die Herkunft, Religion, soziale Zugehörigkeit, Behinderung oder Geschlecht. Und das Ziel ist natürlich, ja, diesen Hass zu verbreiten und Betroffene abzuwerten.
Ja, und sie wahrscheinlich auch mundtot zu machen, damit sie aufhören damit oder sie zu demütigen, auf jeden Fall, genau, abwerten auf jeden Fall. Und das Phänomen ist ja leider auch sehr häufig heutzutage.
Ja, ich habe Ergebnisse aus einer Studie gefunden. Die Studie heißt Lauter Hass, leiser Rückzug, 2024 erschien. Die wollte die Wahrnehmung und auch Betroffenheit und Folgen von Hass im Netz untersuchen und haben dann im Zeitraum, also in 2023, eine repräsentative Bevölkerungsbefragung durchgeführt bei mehr als 3000 TeilnehmerInnen. Und das Ergebnis zeigt, dass fast jede zweite Frau schon einmal online beleidigt wurde. Besonders häufig sind junge Frauen betroffen mit 30%. Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund auch 30% und Personen, die homosexuell sind oder eine bisexuelle Orientierung haben. Und in derselbigen Studie, das fand ich sehr interessant, was die gesagt haben, die sagen, Hass im Netz führt zum Rückzug aus demokratischen Diskursen. Mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich dazu aus Angst im Netz seltener zu eigenen politischen Meinungen und beteiligt sich seltener an Diskussionen. Und wenn ich mir vorstelle, dass vor allen Dingen so Trolle und bestimmte Menschen Hass verbreiten, dass die dann dafür sorgen, dass andere Menschen, die an dieser Demokratie mitbeteiligt sein wollen, ihre Meinung teilen wollen, dass die dann aus Angst nicht mehr teilnehmen, sieht man, wie gravierend und gefährlich das einfach ist.
Wobei, also ich lese auch gerade ein Buch, lustigerweise lese ich das erst, nachdem wir beschlossen haben, diese Folge zu machen. Also das war jetzt quasi nicht der Auslöser, will ich damit sagen. Mhm. Und zwar heißt das Abgelenkt, das ist von Johan Harry, den habe ich hier schon oft zitiert, weil der hat auch ein tolles Buch über Depressionen geschrieben, der Welt nicht mehr verbunden. Powerhörer werden dieses Buch auch schon sogar gelesen haben, also das wird mir zumindest oft geschrieben per E-Mail. Diane, du hast mir gesagt, ich soll das lesen, das ist wirklich toll. Jetzt also auch von diesem Journalisten Johan Harry, der hat geschrieben, wie uns die Konzentration abhanden kam und wie wir sie zurückgewinnen. Und da geht es eben auch ganz viel um Social Media, weil man sich jetzt fragen kann, was meint sie, warum redet sie jetzt darüber? Es geht auch um Fokus und ich musste gerade, als du gesagt hast, dass der Hass im Netz führt zum Rückzug aus demokratischen Diskursen, musste ich ganz kurz noch den Gedanken teilen, aus demokratischen Diskursen im Netz. Weil es gibt es gibt ja natürlich nach wie vor demokratische Diskurse auch im Bundestag, in unserer, keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, es heißt manchmal Fädel, manchmal heißt es Kiez, in unserer Umgebung, ja, in unserer Kommune, in unserem Dorf, je nachdem, wo wir leben. Aber da, wo wir sind, gibt es ja auch demokratische Diskurse. Und in der Zeit, wo wir aber alle nur noch digital denken, ist mir nur gerade eingefallen, wollte ich nur kurz teilen, ist es oft so, dass wir das Gefühl haben, nur noch im Netz zu leben. Dem ist aber nicht mehr so. Und weil ich mich gerade mit diesem Buch auseinandersetze, was ich wirklich sehr empfehlen kann, finde ich, wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, es gibt schon auch noch die 3D-Welt, wo man auf Demos geht, wo man sich vielleicht mit Menschen trifft, Organisationen gründet, NGOs gründet, wo man vielleicht eine Petition initiiert und dann Unterschriften sammelt, die dann auch übergibt, vielleicht an Politiker, Politikerinnen und so weiter und so fort. Ist mir nur gerade ganz kurz eingefallen. Dann gucken wir mal auf die Wirkungen, die dieser Hass aber auf uns haben kann, also auf uns auf individueller Ebene.
Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, was mit uns passiert, körperlich, biochemisch. Also wenn wir mit solchen Hasskommentaren konfrontiert sind, kann der Körper mit einer Stressreaktion wie immer reagieren. Das bedeutet, er schüttet Adrenalin aus. Also der Körper setzt dieses Adrenalin frei, was zu einer sofortigen Aktivierung führt. Also das heißt nicht, wir lesen's und dann in 3 Wochen kommt es erst, sondern es ist direkt in diesem Moment da, instantly. Dann wird auch die Cortisolproduktion angekurbelt. Das ist das Stresshormon, was ebenfalls ausgeschüttet wird, damit der Körper leistungsfähiger wird. Dieser ganze Kampf- oder Flucht- oder Freeze-Mechanismus angekurbelt. Eine Sympathikus-Aktivierung findet statt. Das heißt, der aktivierte Teil des Nervensystems wird stimuliert und es führt sofort zu einer körperlichen Veränderung, also erhöhter Herzschlag, beschleunigte Atmung, gesteigerter Blutdruck, verstärkte Schweißproduktion, ja. Und das hat sehr weitreichende Konsequenzen natürlich, ne? Also da wird ja Energie mobilisiert, der Körper stellt sich darauf ein, stellt Energie zur Verfügung, damit wir eigentlich, und das ist eine alte Reaktion unseres Körpers, in einen physischen Kampf gehen oder halt wegrennen können. Ne? Und wenn man bedenkt, dass das alles stattfindet vor einem Computer oder vor unserem Handy, wo ja nichts mit Rennen ist, du rennst ja nicht mit deinem Handy dann irgendwie so oder redest oder streitest mit dem, sondern es ist nur virtuell. Das müsst ihr euch merken, weil das so abstrus ist, ja. Unsere Aufmerksamkeit, da hast du das wieder angesprochen, ne? Die wird eingeengt. Wir sind dann in einem Tunnelblick, weil wir sind ja in dieser Alarmsituation. Da hilft es uns überlebensmäßig eigentlich nicht, wenn wir dann abgelenkt sind und gucken, aha, da fliegt ein Schmetterling vorbei, sondern nein, die akute Bedrohung, der Reiz, das ist unser Hauptfokus, ja. Deshalb ist es für viele auch so schwer, sich dann abzulenken oder es einfach loszulassen, weil sie denken, nein, ich muss da jetzt noch was raushauen, ja. Und auch andere Funktionen, wie zum Beispiel die Verdauung oder die Immunabwehr, die werden gedrosselt kurzfristig. Wenn wir nun häufig mit solchen Hasskommentaren unterwegs sind, dann muss man ja einfach nur durch Social Media die eigenen Kommentare oder man liest sich, wenn ich mir die Zeitung durchlese und unten dann, also online, dann die Kommentare, da schwebt es ja nur so vor solchen Kommentaren, dann geraten wir natürlich in einem Zustand von chronischem Stress und das führt natürlich zu gesundheitlichen Problem, ne? Und nochmal auf diese Energie zurückzukommen, ja. Deshalb ist es so wichtig, achtsam damit umzugehen, weil unser Körper, der ist in Energie, in Gewalt. Aber wenn wir denken, wir würden da durch unsere, das, was wir eintippen oder was auch immer, dadurch, dass wir die Energie loswerden, das bezweifle ich sehr stark. Also, dass das eine richtige Form ist, diese Wutenergie umzutransformieren, umzumünden.
Was wäre denn also eine körperliche, da haben wir ja auch immer mal wieder in den achtsamen Folgen drüber gesprochen, eine Möglichkeit, ne? Sport zum Beispiel wäre dann eine körperliche Möglichkeit, ne?
Ja, also Sport, rausrennen, Sit-Ups machen, ja, weil es steckt im Körper drin. Es reicht auch, Freunde, es reicht auch nicht, sich hinzusetzen und einfach nur zu meditieren in dem Moment, weil es ist Energie. Das ist, da sage ich ganz oft, wenn Leute mir sagen, oh, wenn Meditation funktioniert bei mir nicht, dann frage ich halt oft, naja, erstens, warum willst du es machen und wann machst du es, ja? Also wenn jemand super sauer ist, ja, selbst so ein Mönch, ja, der so total in sich ruht, ja, der wird auch ins Gehen gehen oder so, ja, weil das Energie ist, die im Körper ist und da hilft Bewegung, Sport, schnell gehen, mal um den Block oder so, ja, da sowas hilft wirklich.
Und das klingt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen banal, aber wir sind ja eben achtsam, deswegen wollen wir darüber sprechen, dass wir natürlich immer die Wahl haben, ob wir jetzt wieder ins Netz gehen, ob wir jetzt wieder diese Hasskommentare lesen. Wenn wir das alles wissen, was in unserem Körper passiert, wenn wir die immer alle permanent auch lesen, ne? Also wirklich den ganzen Tag, wenn wir vielleicht Journalisten sind oder Influencer oder irgendwas und viel im Netz sind, dann müssen wir, glaube ich, Strategien entwickeln, auch Zeiten ohne das Internet zu verbringen, weil sonst werden wir wirklich verrückt. Also wenn wir denken, dass das da bei Social Media, wo man die ganze Zeit sich Hasskommentare an den Kopf wirft, dass das die einzige richtige, reale Realität ist, dann kann das gefährlich werden. Also wie gesagt, ich bin sehr in meinem Buch drin zu dem Thema gerade, weil da sind auch super viele Studien und Interviews drin. Ich kann das also auch nur empfehlen. Das ist eben gefährlich, wenn man denkt, das ist jetzt mein Leben ausschließlich und nichts anderes. Also deswegen da auch natürlich, ja, ich weiß, leichter gesagt als getan, wenn man irgendwie, keine Ahnung, auch aktivistisch arbeitet oder so. Ich weiß, aber wir brauchen Zeiten der Ruhe für unseren Körper und für unsere Psyche, ne? Weil sonst kann das wirklich schlimme Folgen haben.
Also gerade wenn ihr aktivistisch arbeitet, solltet ihr euch ganz fett in euren Kalender diese Ruhephasen eintragen, weil wir haben ja auch schon mal eine Folge zu Aktivismus-Burnout gemacht, ja. Mhm. Das passiert einfach. Also das ist ein Muss und ich bin der Meinung, unsere Technologien mit all den Wundern, die sie mitgebracht haben, ich kann zum Beispiel ganz locker meinen Verwandten in Vietnam irgendwie, da muss ich jetzt nicht mehr irgendwie einen Brief schreiben und warten, bis es da ankommt. Das ist ganz toll. Ich bin kein Technikgegner, du ja auch nicht, ne? Aber unsere Physiologie, die ist nicht mitgekommen. Unser Körper, der kann nicht unterscheiden, ob es jetzt ein Tiger ist, der kommt und uns killt oder halt nur ein Hasskommentar ist, ja. Und deshalb sollten wir fairerweise auch dem Körper die Möglichkeit geben, ja, mit diesen ganzen Stoffen, die ausgesendet werden, klarzukommen. Also das braucht einfach was. Und deshalb brauchen wir diese Strategien, wie du sagst.
Weil sonst werden wir krank oder wir verbittern. Es gibt nämlich auch Leute auf Social Media, die tatsächlich ausschließlich nur noch Kommentare nehmen, Hasskommentare, um daraus neue Posts zu generieren. Und das klingt schon und sieht sehr verbittert aus.
Ja, also es ist ja auch dieser Algorithmus. Irgendwann sieht man dann nur noch solche Sachen. Deshalb ist es auch eine Wichtigkeit, dass wir diese Algorithmen so trainieren. Also meiner, der zeigt mir nur Katzenvideos. Ich bin auch echt froh drum. Ja, ich mache das auch sehr bewusst, ja. Und manche Menschen, die fühlen aber sich dermaßen ungerecht behandelt, herabgewürdigt, ja, dass sie dann halt nachhaltig verbittern. Und Verbitterung, das ist eine komplexe Emotion, die setzt sich zusammen aus Wut, Feindseligkeit, Zorn, Groll und auch tatsächlich Rachegedanken. Also das ist, wenn wir auch oft darüber hier in Achtsam sprechen, wie wollen wir unseren Geist nähern? Boah, also mit Rachegedanken, Groll und Zorn, weiß nicht. Also was da, das ist, würde ich sagen, das Äquivalent zu einem schlechten Big Mac. Also wenn wir uns so nähern. Und es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, also eine Studie von Kühn et al. 2018, Verbitterung und Erinnerung. Diese ForscherInnen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und vom Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf, die haben Gehirne von verbitterten älteren Menschen untersucht. Und die Ergebnisse zeigten, ein verstärktes Volumen in bestimmten Regionen, die mit dem Abrufen von episodischen Erinnerungen in Verbindung stehen. Das heißt, wenn man verbittert ist, ja, erinnert man sich auch eher an solche Situationen. Da fließt mehr Aufmerksamkeit hin. Und es gibt so einen Satz, where attention goes, energy flows. Also, ne, wenn ihr eure Aufmerksamkeit dahinsetzt auf all das Schlechte, diese ganzen Hasskommentare, die es durchaus auch gibt, da geht eure ganze Energie dahin, ja, und was du anfangs gesagt hast, wir sind ja begrenzt in unseren Energien, in unserer Zeit. Und was wollen wir damit machen, Tag für Tag? Wollen wir wirklich diese ganzen Trolle zurechtweisen?
Ja, und wollen wir uns auch, also ne, je mehr ich mich mit Big Data auch beschäftige oder Big Tech, den ganzen Unternehmen und so, ich meine, die wollen das ja. Und die Vorstellung, dass wir dann auch wie so die Lemminge dann hinterherlaufen und die ganze Zeit nur immer wieder uns damit beschäftigen, was halt jetzt wieder irgendein Typ, den ich gar nicht kenne, der ganz woanders wohnt, den ich nie in meinem Leben sehen werde, was der jetzt über meine Frisur denkt oder was der über meine politische Meinung denkt oder was der über meinen Rock denkt oder, wenn ich mich wirklich damit beschäftige, dann merke ich, okay, muss ich mich jetzt wirklich damit beschäftigen, was seine Meinung ist zu mir oder zu dem, was ich tue? Ist es wirklich wichtig? Ist es wirklich das, womit ich mein Leben verbringen will? Also soll auf meinem Grabstein stehen, sie hat aber immer perfekt auf Hasskommentare reagiert.
Oh Gott.
Ich glaube nicht. Also nur so als Impuls. Ne? Also möchte ich auch diese Person sein, die permanent in diesen Algorithmen dann genau gefangen ist? Das ist ja eine Parallelwelt, die wir eben sehr leicht für wahr annehmen können und sagen können oder uns denken können, dass es eben nur diese bösen Menschen gibt, die diese Hasskommentare schreiben, während bei uns vor der Tür voll viele nette Leute sind, die wir irgendwie beim Bäcker bei einem kleinen Plausch kennenlernen könnten. Aber das werden wir nicht tun, weil wir damit beschäftigt sind, Hasskommentare zu beantworten und noch und nöcher neue Reels und Videos und Postings dazu zu machen, dass irgendwer wieder irgendwas Blödes über uns gesagt hat. Deswegen Vorsicht, Vorsicht, auch vor Verbitterung. Vielen Dank auch für die Studie. Aber was machen wir jetzt, ne? Also wir sagen ja jetzt nicht, schmeißt euer Smartphone in den Fluss, zieht auf einen Berg und kauft euch ein Schaf. Also ist auch schön, wenn ihr das machen wollt, dann macht das, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Wir haben ja nun mal diese Smartphones, die meisten von uns haben ja nun mal Social Media. Also was gibt's da so für Möglichkeiten, damit wir eben nicht kaputt daran gehen?
Also in erster Linie, wenn diese Gefühle hochkommen, wenn wir so einen Kommentar gelesen haben, Inhalte gelesen haben, da wird ja in der Regel Wut hochkommen auch und da sich auch zu erinnern, ja, es gibt natürlich auch eine Funktion, ne, von dieser Emotion. Sie signalisiert uns eine Grenzüberschreitung, zeigt uns, dass bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder dass wir in unseren Werten verletzt wurden. Und das ist auch klar, das sollten wir auch anerkennen, das sollten wir nicht wegwischen. Ja, achtsam bedeutet auch, achtsam für alle Emotionen da zu sein, egal wie angenehm oder unangenehm sie sind. Und dann, wenn wir jetzt so das Spektrum an Handlungsmöglichkeiten aufmachen, darf es ja auch eine Möglichkeit sein, zu handeln. Also, dass man sich schon fragt, lohnt es sich jetzt zu antworten? Man kann diese Person auch immer melden bei Social Media, man kann sie blockieren, man kann mal einen Screenshot davon machen. Und ich finde, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Also, wenn das so dermaßen diskriminierend ist und man sagt, nee, ich möchte nicht, dann gehe ich aber jetzt nicht in einen Diskurs mit dieser Person, weil das vermutlich verschwendete Lebenszeit ist, aber man kann sich auch Hilfe suchen. Also ich habe zum Beispiel eine Beratungsstelle gefunden, Hate Aid heißt die, also wir werden euch den Link in die Shownotes reingeben. Das ist eine Beratungsstelle gegen digitale Gewalt, also weil man kann auch rechtliche Schritte eingehen. Also diese Trolle und diese ganzen, die sollen jetzt nicht denken, dass es keine Gesetze mehr im Internet gibt, gibt es durchaus. Also es gibt Meinungsfreiheit, aber auch da gibt es Grenzen. Also in welcher Form kann man da aktiv werden? Man kann sich auch über die eigenen Rechte informieren, ne? Da gibt es
ich habe auch noch eine Idee, ja. Und zwar gibt es ein Startup, das heißt So Done. Also so, ne, man sagt doch so auf Englisch so, I'm so done with it. So, ich habe einfach keinen Bock mehr, so, ich wehr mich jetzt. Und so heißt das Startup auch genau deswegen, So Done. Und da heißt es, du hast Hassnachrichten bekommen und willst dich wehren, wir helfen dir. Beleidigungen und Drohungen sind nicht weniger strafbar, nur weil sie online stattfinden. Also man kann sich an dieses Startup wenden, So Done heißt es. Und die helfen einem dann dabei, die zu belangen. Und dann kriegt man, manchmal dauert es auch ein Jahr und so, aber dann kriegt man auch tatsächlich, mitunter müssen die dann eine Strafe zahlen, die Leute, die einen bedroht haben und irgendwie beschimpft haben. Und dann kriegt man vielleicht so 200, 300 Euro dafür. Und die wurden aber vor allem bestraft und haben das Gefühl bekommen, aha, das ist hier kein rechtsfreier Raum. Das macht das Startup für dich dann, also in dem Augenblick, wo du dich bei denen meldest, und die kriegen dann die Hälfte vom Geld.
Mhm, ja. Ja, aber da sieht man ja, man kann ja auch etwas tun für die Gerechtigkeit. Ich finde es auch wichtig, dass man nicht denkt, okay, ich muss mir alles gefallen lassen. Ja. Aber gut, jetzt so ein Reel oder viele zu machen davon, dann hat man ja auch so diese Echokammern, ne? Also dann hat man so seine Freunde, die das alles auch verstehen und so, aber was ändert sich dann? Ich finde, wenn Leute was Falsches machen, dann sollten die auch belangt werden. Ja? Also, aber ihr müsst auch immer gucken, wie viel Kraft habt ihr. Also dieses, ich denke da auch, pick your fights. Also sucht euch den, welchen Kampf wollt ihr wirklich kämpfen? Ne? Also habt ihr die Ressourcen überhaupt dafür? Also zum Beispiel bei HelpAid ist es so, die gucken dann auch, ob man vielleicht finanzielle Unterstützung auch dabei bekommen kann. Weil wenn man so vors Gericht zieht und so, das kostet ja vielleicht auch etwas. Ne? Also schaut euch das an. Das ist super, sich da auch zu informieren. Ne? Das ist auf der einen Seite, wie kann ich klug und weise handeln mit den Ressourcen, die mir gerade so zur Verfügung stehen. Aber dann auf der anderen Seite natürlich auch, kann ich das vielleicht auch einfach akzeptieren und loslassen und so eine Haltung von Gleichmut kultivieren, ne?
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, es wird immer viele Leute geben, die das, was wir machen oder das, was ihr macht oder wer auch immer, nicht mögen und denen das einfach nicht gefällt, die sich lustig drüber machen, die dumme Sprüche machen und so weiter. Und das ist halt konzentriert durch das Internet. Mhm. Und lustigerweise machen das auch Leute mit ihren Klarnamen, einfach gemein sein, ja, aber da vielleicht Gleichmut finde ich ganz, ganz wichtig. Einfach auch zu sehen, dass das eigentlich auch nicht so wichtig ist. Also wenn wir jetzt wirklich nicht von Drohungen natürlich sprechen, logisch, keine Frage. Aber nur weil jemand das irgendwie blöd findet und sich lustig drüber macht, ist es vielleicht auch einfach nicht so wichtig. Wir haben ja in der Achtsamkeit auch immer durch unsere Meditation trainiert, ne? Ein Gedanke kommt und er fliegt weg, ja, wie eine Wolke am Himmel. Und da vielleicht auch noch mehr reinzufühlen, dass vieles, überhaupt was da in den Social Media Kanälen so aufploppt und uns entgegenspringt, vielleicht auch einfach gar nicht so wichtig ist.
Ja, dass wir lernen, das halt in Relation zu sehen und dieser Gleichmut, das ist ja so eine Offenheit gegenüber allen Erfahrungen, ne? Ganz unabhängig davon, was für so eine emotionale Qualität die haben, also ob es angenehm, unangenehm und neutral ist, ne? Und wenn wir das üben, dann halten wir einfach nicht nur an diesen ganzen angenehmen Sachen fest, aber stoßen auch unangenehme Dinge nicht weg. Und das ist das Wichtigste, finde ich, wenn es um Gleichmut geht, ist, es bedeutet nicht Gleichgültigkeit. Das bedeutet nicht, dass uns das total egal ist, ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel so, ja, Dinge so angucke, ich merke, ich habe da mehr Raum irgendwie dafür, ja. Ich sag dann irgendwie so, Mann, ey, das ist zwar natürlich doof, aber es geht auch irgendwie vorbei und der Nächste wird eh kommen, ja. Also das ist ja nicht so, dass es bei dem einen bleibt, bei dem einen Troll, sondern der Nächste wird auch kommen und wo kann ich irgendwie weise handeln? Und das hilft mir sehr, weil das andere als gleichmütig zu handeln oder akzeptierend wäre ja, bei jedem kleinen Kommentar auszurasten. Und also ganz ehrlich, das ist viel zu anstrengend. Und genau das wollen die ja auch, also, ne?
Genau, ja. Und auch, man kann auch nicht jede Kritik für bare Münze nehmen. Also man kann nicht es allen recht machen. Man kann es nicht immer so machen wie die anderen alle. Wie gesagt, irgend so ein anonymer Typ irgendwo findet irgendwas, was ich gemacht habe, doof. Naja, ja. Das ist okay. Ja. Weißt du? Also es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir uns zu viel damit beschäftigen eben, oder wenn wir uns viel damit beschäftigen, weil wir vielleicht auch beruflich da was machen, ganz, ganz wichtig eben nicht zu verbittern. Und du hast auch Tipps aus der Weisheitstherapie gegen die Verbitterung dabei.
Genau, also nochmal wichtig ist, Menschen, die verbittern in der Regel nicht wegen einem Lebensereignis oder so, das führt in der Regel nicht zur Verbitterung, sondern oft, weil sie in ihren zentralen Werten und Lebensentwürfen verletzt wurden. Und da Stichwort Werte, dass wir lernen aus der Weisheitstherapie, Werte als relativ zu betrachten. Also wir wissen um die Vielfalt von Werten und auch Lebenszielen von jeder Person, ne? Und wir alle haben unsere eigenen Werte oder wir entscheiden uns, wie wir diese Werte realisieren wollen, umsetzen wollen und das dann auch zu sehen. Also wenn das der Wert von diesem Troll ist, ich stelle mir dann immer so einen Troll dann auch wirklich vor, ja, dass der da so rumhatet, dann denke ich mir so, ja, yo, herzlichen Glückwunsch. Also ne, also solange es wirklich nicht, also es gibt Grenzen, da muss man dann auch was sagen, da muss man auch aktiv werden, ne? Aber dann denke ich mir so, also wenn du mir jetzt irgendwie sagst, meine Haare sehen komisch aus, dann oh, have a nice day, bitte. Mach weiter so, ne? Also das so zu wissen, wie, dass es sehr unterschiedlich ist, sich selbst auch zu relativieren, ne? Zu akzeptieren, dass in der Welt einfach, das ist das, was im Grunde genommen du eben gerade gesagt hast, ja, auch vieles läuft nicht nach unserem Willen. Wir können das nicht steuern. Wir können das steuern, was in unserer Hand liegt, nämlich zum Beispiel unsere Reaktion, was wir daraus machen. Ne? Und dann auch ein dritter Punkt aus der Weisheitstherapie, Distanz zu sich selbst finden. Also wieder mal von außen betrachten, defusionieren, zu gucken, wie würde ein anderer Mensch das jetzt einschätzen, diese Situation. War ich vielleicht selbst irgendwann mal auch verletzend? Oder habe ich auch mal einen Fehler gemacht? Ne? Habe ich auch mal irgendwas gesagt, was irgendwie doof war oder so? Und dann nimmt man dem Ganzen so das Drama raus.
Und dann gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken uns unsere Wut an, ne? Weil wir wissen ja, wenn wir etwas unterdrücken, wird es nur noch stärker. Das heißt, wir gucken dahin. Also jemand schreibt irgendwas über irgendwas, was wir gepostet haben, ja, und dann sind wir wütend. Dann müssen wir erstmal das benennen, ne? Wir sagen, okay, ich bin wütend jetzt.
Ja, das ist das A und O. Also name it to tame it, also benenne es, um es zu zähmen. Da wird ja auch wieder der präfrontale Kortex aktiviert. Ja, der hilft uns bei der Impulskontrolle, damit wir nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, wo da dieser eine Junge da seine Tastatur so voll hinknallt. Das stelle ich mir immer vor, wenn man keine Impulskontrolle hat und am Computer ist, ja. Sondern so ganz ruhig, okay, ich bin gerade wütend, da ist gerade die Wut, ne? Oder vielleicht habt ihr auch diesen Film gesehen, alles steht Kopf da mit den Basisemotionen von Pixar, da sehe ich auch immer diese rote Figur. Das ist die Wut, die da ist und ich sehe sie vollkommen und werde mir auch bewusst, wenn ich nur in dieser Wut verharre, dann sehe ich auch alles aus einer Wutbrille. Das heißt, wir brauchen mal einen Timeout, damit wir können tief durchatmen, mal rausgehen, ja, und vor allen Dingen die Wut nicht nähren. Also wenn ich einen Kommentar gesehen habe, dann gehe ich nicht in das Profil von dem und lese nochmal 10 andere Kommentare von dem, damit meine Wut noch größer wird, sondern ich brauche etwas Nährendes, damit ich mich beruhigen kann und dann besser die Situation einschätzen kann.
Und dafür brauche ich aber die Achtsamkeit, um zu wissen, okay, irgendein anonymer Typ hat jetzt gerade ganz krasse biochemische Vorgänge in meinem Körper aktiviert. Und wenn ich jetzt nicht möchte, dass irgend so ein Typ das kann und darf und die Macht darüber hat, dann kann ich das eben stoppen, genau wie du sagst. Also indem ich das Telefon weglege, vielleicht joggen gehe, mich in einem Boxclub anmelde und auf einen Sandsack eindresche oder eine Gehmeditation mache oder. Aber dafür braucht man ja erstmal auch die Achtsamkeit und das Bewusstsein, okay, ich möchte jetzt aber mich um meine Körperchemie auch ein bisschen kümmern und mich da jetzt nicht so reinsteigern, ne?
Genau, das ist eine bewusste Entscheidung und wir fangen am besten klein an. Wir erwarten ja nicht, dass wenn jemand auch so Anger-Issues hat, dann vielleicht, also dass Wut eher so ein Thema im Leben ist oder auch Aggression, ne? Dann fangen wir klein an. Also wir erwarten auch nicht, dass wir direkt uns verändern, 180 Grad, sondern kleine Schritte und beständig dann dabei bleiben und achtsam bleiben.
Und dann kann man aber auch gegen Hasskommentare quasi als Gemeinschaft was machen, ne?
Also da habe ich einen schönen Begriff, die quasi die digitale Zivilcourage, ja, also da geht es halt eben nicht darum, dass wir Menschen, die solche Kommentare machen, belehren oder bekehren, wird in der Regel wahrscheinlich eh schwierig sein, sondern die Betroffene von diesem Hass, dass wir die nicht alleine lassen. Also wenn wir zum Beispiel merken, wir sind total gefestigt und wir merken, hey, da ist irgendwas unter der Gürtellinie, dass wir dann das auch markieren, so, ne? Also dass wir nicht stillschweigend das so geschehen lassen, wenn da zum Beispiel so ein homophober Kommentar ist, sondern dass wir sagen, so, das ist falsch, das geht nicht, weil dann die Social-Media-Kanäle, die reagieren natürlich auch darauf, wenn ganz viele Meldungen erscheinen, so dieser Kommentar war ein Hasskommentar, dann wird das vielleicht auch schneller dann verändert, aber wir als Gesellschaft, nicht nur als Individuen, müssen gucken, wie wir einen guten Umgang mit Hass und solchen Emotionen im Netz online finden, zum Beispiel auch durch Bildungsinitiativen gibt es auch bereits schon in Schulen und Universitäten, wie diese Medienkompetenz gesteigert werden kann, also im Grunde genommen, das, was wir erzählen, das sollte jeder können, der online irgendwie zugange ist oder so. Weil wenn wir uns nicht schützen, dann wo geht dann die Gesellschaft hin? Also jetzt hört sich sehr dramatisch an, aber so ist es doch, oder?
Ich bin total dabei bei deiner Dramatik. Wie gesagt, dadurch, dass ich dieses Buch gerade lese und lese natürlich auch, dass eine Heerschar von Mitarbeitenden in Silicon Valley sitzt, die darauf aus sind, dass wir Stunden um Stunden und Tage und Wochen und damit Monate und Jahre auf ihren Seiten verbringen. Und das zu wissen, dass unsere Kinder und Jugendliche Smartphones benutzen sehr früh, und zwar früher, bevor sie überhaupt ihre Emotionen ordnen können, Das finde ich schon auch bedrohlich. Also ich finde ich gut eigentlich, dass wir hier in Achtsam darüber reden, weil das, ich habe auch diese ganzen Gedanken und Befürchtungen, wollte das auch übrigens nochmal als Thema vorschlagen, als extra eigenes Thema, weil genau wie du sagst, wenn wir nicht können, wenn wir mit unseren Emotionen nicht umgehen können, wenn wir die nicht regulieren können, wenn wir bestimmte Dinge über unsere Emotionen, über unsere Gedanken, über unsere Körperchemie, über unser Gehirn, über unsere Neurologie, wenn wir das alles nicht wissen, aber zack, sofort ein Smartphone in der Hand haben und scrollen, 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 dann ist es wirklich schwierig und gefährlich. Deswegen brauchen wir unbedingt einen Inner Change und müssen immer wieder mit allen Menschen darüber reden, wie viel wir machen können, wie wir eben auch, und da zitiere ich dich jetzt wieder, Bodyguard und Türsteher für unseren eigenen Geist sein müssen. Es geht einfach nicht anders, ne? Also neben der gesellschaftlichen Komponente und der politischen ist wirklich auch die neurologische ganz, ganz wichtig, weil unser Hippocampus wird immer kleiner, wenn unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Und dadurch haben wir dann weniger Kapazitäten, kreative Lösungen für all die vielen Probleme zu finden, die wir gerade auf der Welt haben. Du hast eine Studie auch noch mitgebracht. Achtsamkeit und Online-Trolling.
Genau, von Liu et al. 2022. Sie erschien im Journal of Affective Disorders und diese Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, Ärgerrumination, also wenn wir viel über Ärger nachgrübeln, und Online-Disinhibition im Kontext von Online-Trolling. Ich erkläre nochmal, was Online-Disinhibition ist. Das ist quasi die Tendenz, sich online weniger gehemmt zu fühlen und Verhaltensweisen sozusagen, die man im realen Leben niemals so machen würde. Also man würde ja eher nicht einfach so auf die Straße gehen und jemanden voll anschreien oder so und krass beleidigen. Zum Glück haben wir diese sozialen Mechanismen, die uns daran hindern, aber online ist es halt etwas anders, ne? Und das ist wohl auch ein Faktor, der für aggressives Verhalten online förderlich ist. Genau, Ärgerrumination habe ich schon erklärt. Das ist diese Tendenz, über ärgerliche Erfahrungen viel nachzudenken. Und in dieser Studie haben sie 1303 Probanden untersucht. Die sollten Fragebögen ausfüllen. Gemessen wurde Achtsamkeit als Eigenschaft und die Tendenz von Ärgerrumination und auch Online-Disinhibition. Und die Ergebnisse zeigten Folgendes. Menschen, die als Persönlichkeitsmerkmal achtsamer sind, die haben auch weniger dazu geneigt, über ärgerliche Ereignisse rumzugrübeln. Macht ja irgendwie Sinn. Also Menschen, die im gegenwärtigen Moment sind, die denken nicht darüber nach, wie vor 2 Wochen irgendwie jemand irgendwas Doofes gesagt hat. Und sie neigen auch weniger zu Online-Trolling. Der Effekt von Ärgerrumination auf Online-Trolling wurde aber verstärkt, wenn die Online-Disinhibition hoch war. Also das heißt, Online-Disinhibition wirkt wie ein Verstärker. Wenn jemand ohnehin schon dazu neigt, über seinen Ärger nachzugrübeln, wird er eher zum Online-Troll, wenn er sich online auch weniger gehemmt fühlt. Ja? Und so das Fazit der Autoren ist, Achtsamkeitsinterventionen könnten kombiniert mit Strategien zur Emotionsregulation auch die Selbstkontrolle verändern und so Online-Trolling zu verhindern.
Ach, wir brauchen eine Medienkompetenz, wir brauchen aber auch eine Emotionskompetenz, ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ne? Also genauso wie man an Schulen Medienkompetenz, also weil das geht ja einher miteinander, weil was ist denn Medienkompetenz? Medienkompetenz ist zum Beispiel auch aufzuhören, wenn man merkt, dass es einem nicht gut tut. Also aufzuhören zu scrollen, aufzuhören sich mit diesem Hate Speech überhaupt zu befassen, einfach Sachen nicht zu lesen. Also wirklich auch eine Not-to-Do-Liste, sagt man immer so schön, oder Not-to-Read-Liste. Also wirklich bestimmte Dinge einfach nicht zu konsumieren. Das ist ja Medienkompetenz. Und dann eben auch, wenn man es gelesen hat oder sich damit auf irgendeine Art und Weise beschäftigen muss, dann die Emotionskompetenz zu haben, um das alles so ein bisschen einordnen zu können. Weil das ist, glaube ich, auch gerade das Problem von sehr jungen Menschen, dass sie vieles noch nicht so einordnen können. Ne? Ich meine, du erinnerst dich vielleicht in der Pubertät. Da war ja alles immer Weltuntergang. Ne?
Ja. Ich habe meine Tagebücher von früher noch und ich lese dann manchmal und dann denke ich, ach mein Gott, war alles so dramatisch. Ich würde niemals tauschen wollen. Oder ich hätte mir gewünscht, dass ich dann noch mehr meditiert hätte, aber auch die anderen um mich herum. Man kann es ja nicht alleine stemmen auch. Aber ich glaube einfach, der präfrontale Kortex war halt auch noch nicht so weit.
Genau. Wollte ich gerade sagen, wenn sich das Gehirn also gerade ausprägt, entwickelt und so weiter, da ist ja alles immer super Drama. Ich erinnere mich, ja. Frauen und Männer und Kleine und Mädchen und Jungs und wer hat das gesagt und wer hat das wie gemeint. Und alles ist immer super dramatisch. Ja. Und jetzt, wenn wir uns mal vorstellen, dass wir jetzt Zugriff auf die ganze Welt haben, das heißt auf all den Hass auch der Welt, also klar, auf alles Schöne und auf alles Wissen auch, aber auch auf den ganzen Hass und all die schlimmen Sachen der Welt, gerade in diesem Alter, wo das Gehirn eben so ist, Also krass, schon krass, ne? Deswegen ja, ist Emotionsregulation total wichtig.
Ja.
Aber da haben wir auch
uns,
eine Folge.
Genau.
In genau, teilt
geht
uns.
Damit. Teilt das bitte, das ist total wichtig. Es gibt auch schon ganz tolle Initiativen, aber das muss ja breitflächig gemacht werden. Und ich sehe es doch immer wieder in den Therapien. Ich habe ja dann die Erwachsenen bei mir. Und ich fange ganz von Anfang an, was ist jede Emotion? Und das ist so entlastend. Die Patienten, die freuen sich so sehr darüber, weil ich sage auch immer so, man hat es doch nicht gelernt, ja. Und gerade in diesem Zeitalter, wo wirklich diese ganze Welt auf deinem Handy ist mit all ihren Emotionen und Gedankengut und so, wir brauchen das unbedingt. Also das sollte wirklich Hauptfach sein. Ich würde sogar mich bereit erklären zu lehren, falls irgendeine Schule will. Also.
Tada! Sehr gut. Also teilt diese Folge und wir kommen dann zu zweit und besuchen
genau.
euch.
Oh ja. Oh ja, Live-Podcast cool. mit Schülern, wie cool!
Siehst du, ja. wir haben hier ganz viele Ideen. Also genau, es gibt ganz viele Ideen. Ich weiß auch, dass ihr da draußen natürlich, weil viele Hörer und Hörerinnen natürlich unseres Podcasts arbeiten ja bereits in dem Bereich. Und ich weiß ja, dass ihr ganz viel auch macht, weil wir ja die E-Mails dann von euch bekommen. Mhm. achtsam@deutschlandfunknova.de. Also vielleicht können wir da noch Kräfte bündeln und noch viel, viel mehr stemmen in den nächsten Jahren, weil das ist sehr, sehr wichtig. Und jeder, der sich damit beschäftigt, der weiß das. Wir haben eine Folge, findet man auf deutschlandfunknova.de in unserem Archiv. Quasi. Wir haben eine Folge Achtsamkeit an Schulen, wir haben eine Folge Achtsamkeit in Unternehmen, weil man kann in jedem Alter auch darüber reden. Teilt diese Folge sehr, sehr gerne mit Menschen, die was zu sagen haben, die auch an Schulen und überhaupt irgendwie in der Pädagogik arbeiten. Je mehr Menschen sich mit Emotionsregulation und Achtsamkeit und Psychologie und Neurologie und so weiter beschäftigen, desto mehr können wir es vielleicht schaffen, diese Kompetenzen gemeinsam zu entwickeln. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir bekommen, mal hören, jetzt noch eine Übung.
Genau, das ist eine Übung, wie wir damit umgehen können, wenn wir so einen Hasskommentar gerade vor uns haben oder in der Vergangenheit und dann doch nochmal darüber gegrübelt haben, wie wir damit besser umgehen können.
Sehr schön. Dann macht's euch gemütlich, speichert die Folge gerne auch ab für den Fall der Fälle, wenn es denn mal so ist, dann habt ihr sie direkt schon zack im Anschlag. Dann vielen Dank euch fürs Hören. Wir haben die beste Community der Welt. Und dir natürlich vielen Dank für diese Übung und diese ganzen Studien und diesen ganzen tollen Input.
Gerne.
Dann sage ich Mahjong und bitteschön.
Nimm nun eine angenehme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Und schließe nun sanft deine Augen. In dieser Übung werden wir mit den Gefühlen und Empfindungen sein, die durch Hasskommentare im Internet ausgelöst wurden. Erinnere dich an eine Situation, in der du solch einen Kommentar gelesen hast. Ich lade dich nun ein, dein Bewusstsein auf deine Atmung zu richten. Atme bewusst ein und aus und versuche, deinen Atem einfach geschehen zu lassen. Und nun richte deine Aufmerksamkeit auf den Moment, als du den Kommentar gelesen hast. Welche Körperempfindungen waren in diesem Moment in deinem Körper? War da vielleicht Anspannung, ein Kribbeln, Hitze, Wärme oder etwas anderes? Wie fühlt es sich jetzt an, diese Körperempfindungen noch einmal lebendig werden zu lassen? Komme wieder in Kontakt mit deiner Atmung und stell dir vor, wie du mit jeder Ausatmung diese Körperempfindungen loslässt. Und nun kannst du deine Aufmerksamkeit auf deine Gedanken in der Situation richten. Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf, als du die Kommentare gelesen hast? Vielleicht waren da auch direkt schon Verhaltensimpulse. Zum Beispiel der Impuls, sofort antworten und beleidigen zu wollen. Du kannst dir vorstellen, dass jeder deiner Gedanken auf einer Wolke am Himmel sitzt. Jede Wolke wird von dem Wind vorbeigeweht. Du sitzt ganz sicher und gemütlich an deinem Platz und schaust nur zu, wie die Gedanken kommen und gehen. Wenn du magst, kannst du dir noch ein Schutzschild anlegen. Zum Beispiel eine durchsichtige Wand, die keine negativen Hasskommentare an dich ranlässt. Alle giftigen Worte prallen einfach an dir ab. Atme tief ein und sage dir innerlich: Ich bin sicher. Atme aus und sage: Ich bin wertvoll und okay, so wie ich bin. Spüre, wie die Negativität des Kommentars langsam einfach losgelassen werden kann. Wir kommen nun zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge und komme dann langsam in den Raum zurück. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.